Gut, wir haben 14.01 Uhr am ersten Tag der Chemnitzer Linux-Tage. Freut mich, dass so viele von euch jetzt auch nach der Mittagspause, nach dem Mittagessen sehr aufnahmefähig darinnen sitzen, zumindest macht es den Anschein. Ich freue mich jetzt in den nächsten rund 40 Minuten ein paar Dinge über den Linux Storage Stack zu erzählen und da heuer bei den Chemnitzer Linux-Tagen da die Möglichkeit dazu zu haben. Kurz vorweg, mein Name ist Werner, ich bin seit bald 20 Jahren, ganz heuer bei der Thomas Krenn tätig und habe da das Glück, dass ich eigentlich mein Hobby da zum Beruf machen habe können und nach wie vor die Freiheit habe, wie auch mehrere andere, sich im Linux-Bereich zu engagieren, weil viele von unseren Kunden natürlich auch Linux einsetzen und wir damit unter auch relativ tief in die Materie reindringen und das war auch so der ausschlaggebende Punkt, dieses Thema hier zu beleuchten. Genau, was ich jetzt auch noch bedenke, nachdem ich aus Österreich komme, bemühe ich mich jetzt noch Hochdeutsch zu sprechen, um möglichst gut verständlich zu sein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine Zeit in Mainz, damals noch bei IBM beim Praktikum. Dort war es immer so, als ich dann nach Mainz hochgekommen bin, konnte mich keiner verstehen für eine Woche ungefähr. Als ich dann nach 4-5 Wochen wieder nach Hause kam fürs Wochenende, konnte mich zu Hause dann keiner verstehen, aber mittlerweile geht das schon ein bisschen schneller mit dem Hin- und Herschalten. Sonst bitte einfach kurz melden, falls ich unverständlich sein sollte. Ja, bevor wir loslegen, hätte ich ein paar Fragen an euch. Und zwar zu Beginn, wer von euch hat Tune2FS-L schon mal ausgeführt? Ungefähr 10%, hätte jetzt mehr erwartet. Wer hat schon ein Software-RAID konfiguriert, MD-RAID? Okay, das sind 80%, das ist interessant. Anscheinend wird das Dateisystem dann im Nachgang nicht genau näher angesehen. Mit den Tools funktioniert es in der Regel von Beginn an sehr gut. Jetzt kommt eine spannende Frage. Wer hat schon einen I.O.-Scheduler näher angeguckt? Das sind jetzt wieder eher so 10%. Eher so mein Alter aufwärts. Wer ist unter 25 und hat den I.O.-Scheduler schon mal angeguckt?
Ich 25.
Ja, sagen wir, kleiner gleich 25. Okay, 3. Okay, da kommen wir später noch zurück, warum das so ist. Und NVMe CLI, wer hat das schon mal benutzt? Okay, so rund 20%. Na gut. Passt sehr gut, dann bin ich nicht ganz umsonst hier. Ich hatte das Thema auch schon beim Open Source Summit in Wien letzten Sommer auch gestellt. Damals war es eher so ein Teil des 101-Tracks, also so Grundlagen, und dann ist ein Kernel entwickelt nach dem anderen reingelatscht und habe mir gedacht, okay, was die hier wollen, aber es hat trotzdem noch gut gepasst, weil genügend andere auch gekommen sind. Genau, worum wird es heute gehen in den 40 Minuten? Einmal zu Beginn die Frage, warum brauchen wir überhaupt Storage? Also sekundäre Storage, permanenten Storage, der nicht verloren geht, wenn man die Maschine runterfährt. Als Admin wissen wir das meistens. Oftmals vergessen wir aber die Sicht aus Benutzersicht sozusagen, was ist für ihn eigentlich wichtig. Und dann kommen wir eigentlich recht schön durch die unterschiedlichen Schichten, beginnend von oben nach unten mit dem virtuellen Filesystem, Virtual Filesystem, VFS. Innerhalb dieses Dateisystems sind die ganzen echten Dateisysteme, da werde ich exemplarisch X3 und X4 einen kurzen Einblick geben, auch BATFS streifen, da wird es um 16 Uhr dann vom Rainer Albrecht noch einen Detailvortrag dazu geben. Weiter runter, hier in der Mitte geht es dann rein in den Block-Layer, in unterschiedliche Remapper, wo ich Dinge halt immer wieder eine Ebene über die andere noch dazugeben kann, bevor es dann tatsächlich als in den Block-Layer runtergeht mit dem Block MQ und IO-Scheduler. Daneben werde ich noch den Virtual Data Optimizer als ein Beispiel aus diesem Remap-Bereich erwähnen und schlussendlich ganz unten noch Gerätetreiber und dann das ganze Bild sozusagen noch einmal zusammenfassen. Letzte Frage vielleicht noch, wer von euch hat das Bild schon mal gesehen? Okay, zwei oder drei. Also dann passt es ganz gut, dass ich da mit drauf einsteige. Der Hintergrund, wie ich zu dem Ganzen gelangt bin, ich selbst bin kein Kernel-Entwickler. Nur zwei, drei kleine Patches, aber nicht wirklich ein Kernel-Entwickler. Und ja, vor rund 15 Jahren habe ich mich selber gefragt, wie es aussieht oder was passiert eigentlich, wenn ich unter Linux eine Datei schreibe. Es war damals in Prag, Linux Summit hat es damals geheißen, 2011. Und ja, damals war ich auch noch jünger und habe dann gesehen, da kommt ein Kernel-Entwickler angelaufen und habe gedacht, okay, ich traue mich, ihn anzusprechen. Es war der Christoph Hellweg, der einige Dinge da entwickelt und hat dann begonnen zu fragen, wie das funktioniert. Und das Lustige war, dann kam der Hannes Reinicke von SUSE, auch Kernel-Entwickler. Und die beiden haben sich zu Beginn sehr freundlich ausgetauscht und mit der Zeit hat man gemerkt, dass die Ansichten ein bisschen unterschiedlich sind und dass sie zu diskutieren begonnen hatten und immer noch nur gedacht, okay, wenn die beiden sich nicht einig sind, wie soll ich das verstehen? Aber sie sind sich dann schon einig geworden, wie man es zeichnen kann. Also von dem her auch Dank nochmal an die beiden. Okay, dann schauen wir rein. Wozu brauchen wir eigentlich permanenten Speicher? Früher, bevor der IT hochkam, war alles noch analog, vom Kalender links oben zu sehen, wie ich ihn auch selber noch analog betreibe, weil ich weiß, was passiert, wenn mein Backup nicht funktioniert. Über unterschiedliche Dokumentationen, Bücher, Schriften, die man über hunderte Jahre noch immer nach wie vor lesen kann. Rechts oben habe ich ein Beispiel aus dem Oberösterreichischen Landesarchiv genommen. Sind Pläne eines Pumpspeicherkraftwerks, das bei uns zu Hause um die Ecke steht, zumindest die Staumauer dazu. Das ganze Ding ist 100 Jahre alt, die ganzen Pläne sind 100 Jahre alt. Das Ganze ist heute noch in Betrieb und es ist natürlich toll, wenn man die Dokumentation noch lesen kann. Und diese Dinge möchte man natürlich jetzt zwar digital speichern, aber was es natürlich auch geht, ist, ich möchte die Dinge auch noch in 5, 10 oder 100 Jahren lesen können. Und da ist es natürlich ganz wichtig, auf Standards zu setzen und wie Linux diese Standards umsetzt, bis hin ins Dateisystem, werden wir uns heute ansehen. Was darüber hinaus mit den Anwendungen los ist, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also wenn ich jetzt aus meiner Schulzeit die AutoCAD-Dateien öffnen möchte, bei mir, dann würde ich das nicht mehr tun können, weil ich kein Windows mehr habe. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich als Benutzer auf das Ganze drauf gucke. Als Benutzer möchte ich Daten speichern und Daten lesen. Also zwei Operationen. Ich habe irgendwelchen Inhalt, den möchte ich dauerhaft speichern und den möchte ich später lesen. Und das Ganze soll so lange erhalten bleiben, nicht nur solange das System läuft, sondern auch darüber hinaus permanent. Also non-volatile, das haben wir auch in den NVMEs dann im Begriff mit drinnen. Was noch hinzukommt, das Ganze soll natürlich auch länger lesbar sein, auch wenn das Ding für ein paar Jahre ausgeschaltet ist, soll das auch funktionieren und da kommen wir dann auf die Hardware auch zu sprechen. Gerade auch bei Festplatten empfiehlt es sich zum Beispiel alle ein, zwei Jahre, auch wenn die im Backup sind, mal wieder zu starten, damit das Schmieröl sich wieder gut verteilt von den ganzen Lagern. Auch bei den SSDs macht es Sinn, diese immer wieder zu überprüfen und nicht davon auszugehen, wenn ich die speichere und für 10 Jahre in den Schrank lege, dass das dann noch garantiert auch an der Stelle funktioniert. Ein kleines Detail dazu auch, weil ich gerade auf SSDs zu sprechen komme. SSDs gibt es ja für den Consumer-Bereich und für den Enterprise-Bereich. Und die genormten Anforderungen sind insofern ganz interessant, dass eine Consumer-SSD den Inhalt auch nach einem Jahr noch garantiert liefern muss, wenn sie ausgeschaltet ist. Bei der Enterprise-SSD sind das nur 3 Monate, weil sie auf 24x7 ausgelegt sind. Das heißt, fürs Backup eine Enterprise-SSD zu nehmen, soll zwar in der Regel funktionieren, aber rein von den Specs her wäre vielleicht sogar die Client-SSD besser. Wobei man da meine persönliche Strategie auch am ehesten wäre, auch unterschiedliche Datenträgermedien zu verwenden, um da möglichst auf der sicheren Seite zu sein. Diese Anforderungen sind nicht nur für die Länge der Datenhaltung unterschiedlich, sondern auch beispielsweise, wenn es um Performance geht, sind die Tests, die bei einer Client-SSD gemacht werden, andere als bei einer Datacenter. Also ich kann die IOPS-Werte von Client und Datacenter nicht vergleichen, weil es komplett andere Tests sind. Aber ich glaube, ich gehe wieder zurück ans Thema, besser. Wenn man die Daten speichert, wir sehen uns heute Block-Devices an, daneben gibt es ja auch Character-Devices, die eher zu einer Ausgabe dienen wie eine Tastatur. Das machen wir jetzt in erster Linie nicht. Bei uns geht es jetzt hauptsächlich um den Block-Layer und damit auch um Block-Devices. Wie sieht es hier aus? Wir haben eine Reihe von Blöcken, die wir schreiben. Jeder Block hat die gleiche Größe und ich habe dann auch Befehle zum Lesen und Befehle zum Schreiben von diesen Blöcken. Genau. Zu dem Bild möchte ich noch dazu sagen, wenn man die Daten noch lesen möchte, natürlich nicht den Deckel runternehmen, weil dann sind die Chancen eher nicht mehr so gut. Also nach Thomas Gottschalk nicht zu Hause machen, wenn man die Daten noch lesen möchte. Das hat unser Sohn gemacht, aber das war schon eine kaputte Festplatte. Also das ist nicht okay. Was ist noch relevant, wenn es um den Datenzugriff geht, das möchte ich einfach nur ein bisschen einschränkend für den Vortrag erwähnen. Es gibt unterschiedliche Arten, entweder synchron, wo ich dann das Ergebnis sofort bekomme, oder asynchron. Beim synchronen I.O. haben wir eben einen Zugriff, eine I.O.-Operation, die in den Wartezustand übergeht und dann halt wartet, bis die Anforderung abgeschlossen ist. Das ist ein Read und das ist ein Write. Writes kann ich cachen, wenn ich sage, ich möchte das Ganze ein bisschen beschleunigen, dass ich irgendwie Arbeitsspeicher oder andere Dinge das Ganze cache. Aber Read kann ich nicht cachen, entweder habe ich das im Cache oder ich muss einfach wirklich vom Device ganz unten an der Stelle lesen. Das ist auch das, auf was wir uns jetzt konzentrieren in der nächsten halben Stunde noch. Daneben gibt es noch asynchronen I.O., entweder asynchronen Kernel I.O., wo die Anfrage an den Kernel geht, der Dienst dann weiterläuft und der Kernel dann signalisiert, wenn das Ganze fertig ist. Das geht zum Beispiel über IOU-Ring oder alternativ auch über den User Space, über SPDK, wo ich dann das auch entsprechend in der Applikation auch entwickeln muss. Da habe ich noch einen Vortrag verlinkt, wo das Ganze ein bisschen näher aufgedröselt wird, wenn es für jemanden interessant ist. Genau. Zu dem Bild, das ich ganz am Anfang auch rechts gehabt habe, ist hier das vereinfachte Bild, die vereinfachte Darstellung an der Stelle. Wenn wir von oben nach unten gucken, haben wir ganz oben unsere Applikationen, unsere Prozesse und die machen halt Zugriffe, lesen, schreiben und weitere mögliche Zugriffe. Das Ganze geht in das sogenannte Virtual File System, in das virtuelle Dateisystem, das den großen Vorteil hat, eben universell zu funktionieren. Das heißt, für den Benutzer macht das jetzt keinen Unterschied, welches Dateisystem er verwendet, wenn er eine Datei lesen möchte. Das passiert immer auf gleiche Art und Weise. Da gibt es ein paar unterschiedliche Typen. Und wenn es in den Blockbereich weiter runter geht, geht es dann eben über ein Block-File-System hier runter über die Remapper, wo ich Dinge wie Software-Red beispielsweise implementieren kann. Und dann weiter runter Richtung Hardware, wo wir dann auch zu den Scheduler kommen werden und auch zu einem Grund, warum wir früher zur Zeit der Festplatten das noch mehr im Fokus hatte, als es jetzt der Fall ist, dass man drauf guckt. Bis es schlussendlich unten dann sozusagen tatsächlich auf die physikalischen Devices geht. Das funktioniert in der Regel über sogenannte Requests, wo er praktisch mehrere Block-IOs zusammenfassen kann. Daneben gibt es auch noch Treiber, die rein auf Block-IO, auf einzelne Block-IOs optimiert sind. Das waren zur Zeit, als NVMe-SSDs begonnen hatten, beziehungsweise damals es noch nicht NVMe hieß, sondern Fusion-IO beispielsweise, was herausgebracht hatte. Da war das hier in der Mitte nicht performant genug und dann haben die Hardwaresteller begonnen, eben eigene Treiber direkt hier zu implementieren, wo sie direkt auf das BIO zugreifen sozusagen. Heute gibt es noch nur mehr ein prominentes Beispiel, das ist ein Treiber für Nintendo 64 Cartridges, der noch auf diese Art und Weise funktioniert. Den habe ich aber selber nicht verwendet, weil ich keine N64 leider habe. Genau. Was ist auch noch interessant, diese Zugriffe müssen nicht zwangsweise vom eigenen System kommen, sondern ich kann entweder über das sogenannte Linux I.O. Target, also auf SCSI-Ebene zum Beispiel, auch über iSCSI oder ähnliches, oder über das NVMe-Target das Ganze übers Netzwerk reinbekommen und dann die Blockzugriffe lokal bei mir dann runter in die Hardware führen. Und ja, diese Art und Weise gibt es auch hier beispielsweise bei dem NVMe-Target. Das hat in erster Linie der Christoph Helwig entwickelt, damals für Western Digital, weil sie dann entsprechend auch diese Funktionalitäten halt ins Deutschsystem haben wollten und somit das Ganze dann hier implementiert wurde. Jetzt kann es jeder nutzen. Also da kann man den Hardwarefirmen oft danken, dass sie da die Entwickler bezahlen, dass das Ganze implementiert wird und man dann auch selber zu Hause verwenden kann. Genau, dann gehen wir ins Virtual File System rein. Wann ist das gekommen? Schon vor langer Zeit, also früher als manch einer von uns geboren wurde, so Mitte der 80er Jahre. Der Hauptvorteil ist, ich habe eine generische Schnittstelle, die es mir ermöglicht, System Calls, Read, Write, Open oder StatX, das mir die Metadaten ausliest, von einer Datei aufzurufen, Change Mode, um die Eigenschaften zu ändern, ohne unterscheiden zu müssen, welches Dateisystem es ist. In den 70er Jahren war das immer noch unter Unix-Systemen pro Dateisystem zu sehen, das heißt sehr unterschiedlich. Dank VFS geht das generisch und das Ganze wurde dann auch von Linux in dieser Art und Weise übernommen, weil es einfach hier zahlreiche Vorteile bietet. Innerhalb dieses virtuellen Filesystems gibt es unterschiedliche Typen. Auf dem Block Filesystem bin ich schon kurz eingegangen, da werden wir uns die Ext-Systeme und ButterFS angucken. Aber auch daneben haben wir tagtäglich zu tun. Network Filesystem, NFS beispielsweise. Hat ja noch eine weitere Idee für ein Network Filesystem? SMB, genau. Also Samba CIFS geht genauso übers Netzwerk. Deswegen hier der Pfeil raus, ans Netzwerk raus. User Space für Filesystem in User Space. Und daneben auch relevant natürlich und auch sehr ja, fein für die Kommunikation mit dem Kernel sind Pseudo-Filesysteme und Special-Filesysteme, die nicht wirklich jetzt permanent etwas speichern, sondern eben temporär Informationen bereitstellen oder Informationen aufnehmen, die mir eben der Kernel bietet. Also ein anderes Beispiel wäre das Sys-File-System, das der Kernel bietet und das ist jedes Mal beim Starten generiert das der Kernel im Prinzip selbst. Ja, was gibt es sonst noch? Es gibt noch Raw Flash, das geht dann, biegt dann hier ab und überspringt ein paar Dinge vom Block leer, das werden wir dann weiter unten noch sehen. Ja, wenn man zugreift, im Normalfall geht das Ganze über einen Page Cache, wenn ich Dinge schreibe oder lese, dass es auch im Arbeitsspeicher, der nicht verwendet wird, als Arbeitsspeicher halt abgelegt wird, um schneller zu werden, um einen Cache zu bieten. Oder wenn ich das möchte, Direct.io, um eben direkt auf das Device zu kommen. Aber da muss ich mich als Benutzer in der Regel nicht drum kümmern. Und daneben eben auch noch das Linux-IO-Target und ein WMI-Target. Genau, wir bleiben noch beim virtuellen Filesystem. Ich habe schon erwähnt, dass das Ganze generisch funktioniert, egal welches Block-Filesystem ich drunter zum Beispiel verwende. Das heißt, gewisse Eigenschaften und Datenstrukturen gibt das virtuelle Filesystem vor, die auch dann von bestimmten Dateisystemen erweitert werden können. Aber grundlegende Datenstrukturen und Objekte sind beispielsweise iNodes, IndexNodes, Directory Entries, File Objects und Superblocks. Das sind Dinge, die ich in jedem Dateisystem habe und nutze oder nahezu jedem nutze und die wir auch eine Reihe an Informationen bereitstellen. Und wenn wir da jetzt hochgucken, wir haben da eben Metadaten, die jetzt die Daten beschreiben, also keine echten Daten, sondern ich muss im Dateisystem mal sagen, okay, wem gehört die Datei, welchen Benutzer, welche Gruppe, wer darauf zugreifen oder darf darauf zugreifen, wann wurde die Datei zuletzt zugegriffen, wie groß ist die Datei. Diese Dinge sind unabhängig davon, ob ich ein Ext-Dateisystem oder ein ButterFS oder ein anderes Dateisystem habe, generisch. Und somit kann ich das Ganze auch generisch verwenden. Und da sehen wir uns dann auch in der Regel dann gleich ein Beispiel dazu an. Ich habe mal kurz erläutert, die Bedeutung der einzelnen Einträge hier ist jetzt nur ein Auszug aus der Datenstruktur. Genau, und damit es interessant wird, eine Datei geschrieben, einfach über Echo und umgeleitet in die Textdatei. Und im nächsten Schritt sehen wir uns die Metadaten an mit dem Stat-Tool, mit dem Stat-System-Call. Eigentlich an der Stelle Stat-X, also die erweiterte Version. Da kann ich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Und wir sehen, als ich die Datei erstellt hatte, das war um 16.46 Uhr, werden alle Zeiten hier auf die gleiche Zeit an der Stelle gesetzt. Und das sind zum Beispiel auch Informationen, die Backup-Tools auswerten können, wann eine Datei zuletzt verändert wurde. Was war die einfachste Art und Weise in der nächsten Folge? Ich lese die Datei einfach. Das heißt, ich schaue um 16.47 Uhr in den Inhalt der Datei rein und sehe in der Folge, dass sich halt die Zugriffszeit verändert hat, die Zeit, als die Datei zum letzten Mal zugegriffen wurde. Und das wird dann entsprechend eben in der E-Time gespeichert und abgelegt und somit auch später dann auch verwertbar. Das heißt, wenn jetzt ein Bild bei mir am Rechner liegt und mein Sohn sagt, nee, das Bild habe ich mir gar nicht angeguckt und ich weiß, der war die letzten 10 Minuten am Rechner, dann könnte ich mit dem Start-Kommando hergehen und schauen, okay, wurde die Datei in den letzten 10 Minuten geöffnet oder nicht. Aber ich glaube ihm natürlich, ich schaue nicht nach. Genau, was anderes ist dann, wenn er die Datei überschreibt. Das nächste Beispiel sozusagen, ich hänge Inhalt an, erweitert das Ganze sozusagen. Das heißt, der Inhalt der Datei ändert sich. Und ganz interessant ist hier, es ändert sich nicht nur die M-Time, die Modify-Time, sondern nachdem sich auch die Größe der Datei ändert, ändern sich auch andere Informationen in dieser Datenstruktur. Und das ist die C-Time, die Change-Time, wann zuletzt halt dieser Beschreiber dieser Datei verändert wurde. Und ganz unten, das ist aber erst später dazu gekommen, ist jetzt auch ex-spezifisch Creation Time quasi, unter Anführungszeichen, aber sie nennen es bewusst Birth Time. Das ist halt die Unterscheidung von C-Time an der Stelle weiter deutlich macht. Das heißt, das ist tatsächlich der Zeitpunkt, an dem die Datei erstellt wurde. Kurze Frage. Mikrofon.
Ich habe zur R-Time noch die Erinnerung, dass das wegen SSDs vor längerer Zeit bei X4 und so eher ausgeschaltet wurde, also dass man die irgendwie mit No R-Time mounted standardmäßig inzwischen, also gefühlt ist das für mich so bei rotierendem Rost, aber nicht mehr bei SSDs. Ist dem so?
Das kommt darauf an, praktisch auf das Dateisystem, nicht jetzt, ob es eine SSD oder NVMe ist sozusagen, aber es gab zu Beginn der SSDs oder so zum Teil auch die Thematik, dass ich sage, wenn ich in eine Datei zugreife, möchte ich jetzt nicht einen Schreibzugriff machen, um die Performance zu erhöhen. Das kommt auf die jeweilige Distribution an, wie es im Normalfall konfiguriert ist sozusagen, weil ganz richtig, was man hier sehr schön sieht, ist, ich habe eigentlich nur einen Lesezugriff, ich möchte Daten nur lesen und generiere dadurch automatisch einen Schreibzugriff auf mein Device, weil die E-Time verändert wird. Und das kann mitunter natürlich auch meine Performance treffen, besonders wenn ich viele unterschiedliche Lasten drauf habe. Bei einer Festplatte kann es bedeuten, dass ich wieder woanders hinfahren muss beispielsweise. Und somit kann man das auch mit No E-Time mounten, dann wird das nicht aktualisiert. Also danke für den Hinweis, das kann man als Mount-Option an der Stelle machen. Ja, 20 Minuten sind noch gut. Beispiel X3, X4. XT3 ist Nachfolger von XT2, ist blockbasiert, hatte schon einige Vorteile gegenüber XT2, mitunter das Journal, das ist sozusagen, wenn mir das System um die Ohren fliegt, nicht mehr ein File-System-Check über das ganze Device gemacht werden muss, aber war noch limitiert, was der Umfang an Datenmengen betrifft, den ich da speichern kann. Da gibt es sogenannte Pointer, Zeiger zu Datenblöcken, die ich sozusagen halt verschachteln kann, direkte Zeiger und dann indirekte Zeiger, zweifach indirekte Zeiger, dreifach indirekte Zeiger. Ich habe damit insgesamt 32 Zeiger, die ich da verwenden kann und komme dann natürlich an meine Grenzen, habe dann 2 TB für eine Datei als Limit und ich glaube 16 TB für ein Filesystem. war früher genug, irgendwann mal dann nicht mehr. Und das hat dann dazu geführt, dass X4 ein bisschen anders implementiert wird über sogenannte Extents. Und das zeigt einfach auch sehr schön, dass das Dateisystem ganz unterschiedlich implementiert sein kann. Also bei X4 ist es so, da habe ich nicht mehr diese Pointer, sondern ich sage, okay, ich habe einen Datenblock, der beginnt hier, ist so und so groß und endet hier. Und habe dann nicht so viele einzelne Blocknummern, sondern nur mehr Start, die Größe und die Nummer des ersten Datenblocks. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, viel mehr Daten zu speichern, weil ich nicht durch 2 hoch 32 Einträge limitiert bin an der Stelle. Und das schraubt natürlich meine Limits hoch, die, glaube ich, bei 16 CB-Byte, bei 64-Bit-Systemen liegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das Tolle ist, dank Virtual-File-System kann ich auf die gleiche Art und Weise lesen und schreiben und brauche mich als Anwender dann nicht darum zu kümmern. ButterFS ist ein Copy-on-Write-File-System, da funktioniert es ein bisschen anders. Wenn ich sozusagen neue Daten schreibe, aber nachdem die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, verweise ich da auf 16 oder gibt es einen ganzen Vortrag zum Thema ButterFS. Gut, dann können wir uns das Bild jetzt mal oben angucken. Das ist jetzt noch nicht vollständig, es gibt noch mehr blockbasierte Dateisysteme, es gibt noch mehr netzwerkbasierte Dateisysteme. Was ich versucht habe, hier vollständig darzustellen, sind die Linux-IO-Targets. Ich kann über USB, über Firewire, über SCSI-RDMA, Fiber Channel, über Ethernet, also auf viele Arten und Weisen hier zugreifen und über das Netzwerk oder über USB-Daten bekommen. Das gleiche bei NVMe, auch da kann ich über Fiber Channel, über RDMA oder über TCP/IP kommen. Was wichtig ist an der Stelle ist, egal auf welche Art und Weise ich hier reinkomme, meine Datenstrukturen, die ich habe, sind immer vom Struct Bio, Block.io, wo ich mit weiteren Metadaten eben sage, okay, welchen Block.io möchte ich an der Stelle durchführen. Und dieser Block.io geht dann jetzt weiter runter in den Bereich, den wir uns dann jetzt in der Folge angucken werden, in den Block-Layer, wo wir als erstes den Remapper treffen werden. Beim Remapper oder auch, ja, vieles, die meisten sind als Device-Mapper hier bekannt, Device-Mapper-Targets bekannt, haben die Möglichkeit sozusagen gestackt sich reinzuschmuggeln. Ich kann sozusagen einen so Remapper-Device-Target verwenden, das dann rundherum läuft und womöglich noch ein zweites Remapping-Target dann drüber macht. Also ich könnte hergehen und sagen, ich möchte jetzt LVM haben und das LVM soll on top of DRBD sein und darunter soll dann nochmal ein Software-Read liegen. Also das kann ich eigentlich beliebig in der Schleife betreiben. Man soll natürlich auch gucken, was macht Sinn und was macht vielleicht keinen Sinn. Die prominentesten Beispiele sind alle Device-Mapper-Targets, Software-Read, DRBD und B-Cache. Oder ich glaube sogar alle Beispiele an der Stelle. Im Bild dargestellt, wir sind zuerst unten rausgegangen mit einem Block.io, mit dem kommen wir da jetzt hier oben rein. Und da sehen wir schon, wir könnten entweder gleich direkt durchgehen in den Block-Layer und sagen, nee, das interessiert mich alles nicht, ich möchte direkt auf mein Dev-SDA schreiben oder Dev-NVMe, was auch immer. Oder ich biege ihn hier ab, gehe hier rein, nehme eines der Targets hier, schmuggle mich wieder rein, könnte dann nochmal eine Runde drehen, also wie ich halt lustig bin. Und schlussendlich gehe ich dann mal hier dann den Weg weiter runter. Und das Nette an der Stelle oder an der Flexibilität von Linux ist, dass ich mir tatsächlich hier jene Funktionalität rausnehmen kann, die ich gerne möchte. Also hier auf diesem Laptop zum Beispiel habe ich LVM mit DMCrypt dann auch mit dabei. Also mein Device ist auf Block-Ebene verschlüsselt, nicht auf Filesystem-Ebene, sondern auf Block-Ebene. Wenn der Strom weg ist und es klaut mir jemand, dann müsste halt probieren, den Schlüssel zu knacken. Aber das geht hier transparent. Ich muss nur zu Beginn beim Hochfahren einmal das Passwort eintippen, dann wird es freigeschaltet und dann kann ich darauf zugreifen. Für Entwickler interessant, ich kann neben den Production-Use-Targets auch Debugging-Targets verwenden, dass ich sozusagen ein Delay einfüge oder dass ich irgendwie sage, ich möchte so flaky Bits einfügen, dass manchmal ein Bit von meinen Daten umgibt. Das ist ganz interessant, wenn ich ein Filesystem entwickle, also ich sage, okay, wie robust bin ich, wenn sich Daten verändern, das kann ich hier bewusst auch zum Testen zum Beispiel einsetzen. Also es gibt auch Debugging-Targets, die für Production-Use eher ungeeignet sind. Vielleicht nur, wenn man einen Kollegen ärgern möchte und schauen möchte, okay, wie hilft er beim Debuggen, aber das wäre ein bisschen fies, also das hätte ich selber auch noch nie nachgeguckt, wenn ich Datenprobleme habe, ob er so ein Target reingemacht hat, aber nein, ich möchte jetzt niemanden anstiften. Da. Was jetzt ganz interessant ist, alles, was wir jetzt uns in der weiteren Folge angucken, den Block MQ-Teil und das IO-Scheduling, das gibt es bei diesen Remapping-Targets noch gar nicht. Also einen IO-Scheduler brauche ich bei einem Device-Mapper-Target nicht suchen, weil den gibt es da nicht. Genau. Und das Ganze möchte ich da jetzt mit diesem Beispiel verdeutlichen. Ich habe schon angesprochen, DMCrypt habe ich auf meinem Laptop. Das ist auch von meinem Laptop hier. Also man sieht, oh, ist noch funktioniert. Ah, okay. DM0 ist hier das Target. Crypt-Device, verschlüsselte LVM-Volume-Group. Und wenn ich hier reingucke in das Sys-Dateisystem, dann sehe ich, ich habe hier kein Multi-Queue-Unterverzeichnis und keine IO-Scheduler zur Auswahl. Schlussendlich einfach deshalb, weil es eben ein Remapper-Target ist und hier die Eigenschaften noch nicht hat und nicht braucht. Warum das so ist, werden wir noch sehen. Genau. Als Einwurf habe ich noch den, oder als weiteres Beispiel den Virtual Data Optimizer, da werde ich hier ein bisschen flotter, glaube ich, drüber gehen. Das ist auch wie das DMCrypt oder wie SoftwareRate. Ein Remapper-Target, das ist noch relativ jung, kam erst mit Kernel 6.9 in den Mainline-Kernel rein und hat aber speziell für größere Cloud-Umgebungen ganz interessante Funktionalitäten. Es bietet eben auf Block-Ebene eine Deduplizierung, eine Komprimierung und ein Thin-Provisioning. Und was man auch hier wieder sehr schön sieht, ist the power of open source. Red Hat hat die Firma Permabit, die das ganze Produkt als kommerzielle Lösung entwickelt und verkauft hat, gekauft. Was hat Red Hat dann gemacht? Sie haben es dann Open Source gemacht und mit dem Kernel 6.9 ist jetzt auch in Mainline mit reingekommen. Und das kann ich beispielsweise in Virtualisierungsumgebungen mit KVM nutzen, wenn ich sage, okay, ich möchte auf diese Art und Weise beispielsweise ein Deduplication machen, wenn meine Kunden jetzt alle das gleiche Debian installieren und jeder hat aber sein eigenes Image, seinen eigenen Installer, dann kann ich hier sozusagen den Datenverbrauch auf meinem Speichersystem einschränken, weil ich hier die Application an der Stelle nutzen kann. Und das Ganze auch wieder vollkommen transparent und somit auch für den Nutzer nicht erkennbar an dieser Stelle. Ich habe noch ein Beispiel angeführt, da werde ich ein bisschen schneller drüber gehen, dass wir mit den anderen Dingen noch reinkommen. Wo man dann auch dann sieht, wenn ich halt eine Testdatei mehrmals kopiere, sozusagen, wie viele Prozent ich mir dann sparen kann, wenn ich tatsächlich sozusagen identische Daten mehrfach speichere. Und das geht komplett transparent. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass es erst so ab mehreren Terabyte ungefähr Sinn macht, weil ich so 2 Terabyte mal und ich vielleicht mal sowieso brauche, dass ich das Ganze verwalten kann in der Praxis. Das heißt, jetzt für einen PC ist es ja nicht geeignet, aber im Serverumfeld sehr wohl auch interessant und auf jeden Fall auch einen Blick einmal wert. Dann schauen wir weiter runter in den Block-Layer. Ich hatte ja zu Beginn die Frage gestellt, wer den IO-Scheduler schon mal verwendet hat, und die meisten, die ja aufgezeigt haben, von den Leuten, die aufgezeigt haben, die waren älter als 25, also größer 25. Und das hat den Hintergrund, dass es früher praktisch keine Multi-Queue gab, also nicht mehrere Queues, sondern eine einzelne Queue gab pro Device. Single-Queue. Das funktioniert bei einer Festplatte relativ gut, wie einen Schreib-Lesekopf, der hin und her fährt. Das funktioniert bei SSDs, die parallel mehrere Flash-Chips geschalten haben, nicht mehr so performant. Und das war auch der ausschlaggebende Grund, warum so, ich glaube, das war so Kernel-Version 4.10 herum, Daumen mal Pi, dann begonnen wurde, einen Multi-Queue-Mechanismus zu implementieren. Der stammt auch von Christoph Helwig. Und bietet nun Folgendes, vor allem für Flash-Devices von Vorteil. Ich habe jetzt nicht mehr wie früher nur eine einzelne Queue, die heruntergeht sozusagen, sondern ich kann mehrere Software-Queues abhängig von der CPU-Konfiguration, von den CPU-Cores verwenden, die dann auf mehrere Hardware-Dispatch-Queues, also Hardware-Queues des Speichergeräts zugreifen können. Beispiel, ich habe eine SSD, die bietet mir im Consumer-Umfeld zum Beispiel 16 Queues an. Dann kann ich entsprechend mit maximal 16 Software-Queues darauf zugreifen. Und der große Vorteil ist jetzt, wenn ich parallele Zugriffe habe, kleiner Dateiserver und ich greife auf Dateien zu, mein Sohn greift auf Dateien zu, meine Frau greift auf Dateien zu und möchte jeweils eine Datei lesen, dann blockieren wir uns nicht gegenseitig wie früher bei einer Festplatte, sondern dann kann das Betriebssystem halt sozusagen den einen Zugriff über diesen Weg, über den nächsten Weg parallel bedienen. Und das ist dann der große Vorteil natürlich auch in einer Virtualisierungsumgebung, im Serverumfeld, wenn ich tatsächlich in einem System mit einer großen Anzahl an CPU-Cores dann unten auch auf den Devices entsprechend eine große Anzahl an Hardware-Queues nutzen kann. Und optimal ist es natürlich, wenn ich die Anzahl an Hardware-Queues gleich der Anzahl an CPU-Cores habe, weil dann habe ich eine 1:1 Zuordnung und kann da auch die höchste Performance herausholen. Und was hier vor allem noch interessant ist, ich habe kein Locking hier an der Stelle. Ich habe keine Cache-Lines, die ich von anderen CPUs, also von anderen Cores beachten muss, sondern ich kann immer direkt draufgehen und unten kümmert sich der Hardware-Controller darum, dass alle Daten in sich immer konsistent sind sozusagen, dass es da keine Konflikte gibt bei Schreib-Lese-Zugriffen. Und das Ganze wird dann entsprechend performanter. Und ich kann hier noch mehrere Dinge implementieren. Ich kann I/O-Accounting machen, also für Abrechnungszwecke beispielsweise. Ich kann Tagging machen, ich kann Scheduling durchführen. All diese Dinge sind hier möglich. Genau, zu diesen Software-Queues. Jede Queue hat, wie immer erwähnt, einen eigenen Lock. Die Anzahl der Schlangen ist pro Knoten oder Anzahl der CPUs definiert. Das Tolle ist, ich kann Anforderungen zusammenfassen und in einem Rutsch runterschicken, das nennt sich Plugging, und ich kann es auch neu ordnen, das wäre dieses I/O-Scheduling-Thema, das aber heutzutage nicht mehr die Relevanz hat, wie früher, als ich nur eine einzelne Queue an der Stelle hatte. Genau. Die Scheduling, die Scheduler, die ich heute noch habe, sind, nein, das ist technisch kein Scheduler, sondern macht gar nichts. Und daneben gibt es noch MQ Deadline, BFQ und Kyber. Das sind Scheduler, die auch noch praktisch die Reihenfolge der einzelnen Zugriffe verändern. Das kommt auf den Anwendungszweck drauf an, manche schwören drauf, manche nicht. Also in der Regel bei NVMe-SSDs macht es keinen großen Unterschied und standardmäßig ist meistens auch non dann hier ausgewählt. Genau, bei den Hardware-Queues, das hängt dann von der Hardware ab, von der SSD, Festplatte etc., können maximal 2048 sein, das ist das Interrupt-Limit. SATA und SAS-Geräte haben immer eine einzelne Hardware-Queue. Und das ist der Grund, warum NVMe-SSDs einfach viel schneller sind als SATA-SSDs, weil eine SATA-SSD hat eine Queue und eine NVMe-SSD hat mehrere Queues. Und nur bei NVMe kann ich dann eben diese Hardware-Schlangen unabhängig voneinander verwenden. Das geht bei SATA eben nicht. Im Legacy-Bereich hat es durchaus noch Relevanz und auch, ja, wenn es um ein reines Boot-Device geht, ist es auch okay, weil in der Regel der Controller ein bisschen weniger Energie benötigt. Also im Embedded-Umfeld, wenn es wirklich ums letzte Milliwatt geht, bin ich mit SATA meistens etwas stromsparender als mit NVMe. Aber sonst in der Regel geht der Trend klar in NVMe-Richtung. Ein Beispiel jetzt von meinem Privat-PC, also nicht vom Laptop zu Hause, habe ich einen i5 der 8. Generation, schon etwas in die Jahre gekommen, aber dank Linux gibt es keinen Grund zum Aktualisieren. Ich habe 6 Cores, kein Hyper-Threading, deshalb habe ich hier auch 6 Software-Queues. Meine Solidine M.2 NVMe würde 16 Hardware-Queues unterstützen. Wenn ich dann aber raufgucke sozusagen, dann sehe ich, okay, Multi-Queue verwendet hier an der Stelle eben die 6 Software-Queues, weil ich eben nicht mehr Cores habe. Hätte ich mehr Cores, könnte ich hier noch mehr verwenden Und über das NVMe-CLI, das manche von euch schon verwendet haben, kann ich eben abfragen, okay, wie viele QoS unterstützt mein Gerät? Und da sehe ich, okay, das sind in dem Falle 16 QoS. Und da sehe ich, okay, CPU mit mehr Cores könnte noch mehr Performance bei der SSD rausholen, aber mir ist das System so auch schnell genug. Genau, obwohl sie 16 bieten würde, der SSD, habe ich nur 6 wegen der CPU. Bei einer Festplatte sieht es jetzt eben so aus, und da sieht man schon das Bottleneck hier, dass ich sozusagen keine parallelen Zugriffe machen kann, und das erklärt auch den Performance-Vorteil, jetzt abgesehen von der Hardware, alleine von der Schnittstelle her. Genau, noch hier wieder der Beweis, ich habe jetzt nach wie vor das System mit den 6 Cores, aber ich habe nur eine einzelne Q, weil mein Gerät eben nur eine Q bietet, weil es ein SATA-Gerät an der Stelle eben auch ist. Im Enterprise-Umfeld sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt eine Enterprise-SSD hergenommen, da habe ich nicht 16 Qs, sondern da habe ich zum Beispiel 128 Hardware-Qs. Und da sieht man schon auch, warum es sinnvoll ist, wenn ich jetzt wirklich Datacenter-Anwendungen betreibe oder Serverdienste betreibe, wo mehr als 3 Benutzer zugreifen, dass ich am falschen Ende spare, wenn ich jetzt Client-SSDs kaufe. Das Ganze kommt auch noch zum Thema Power-Loss-Protection, wenn ich einen Stromausfall habe, wie sich das System verhalte. Auch da möchte ich Enterprise-SSDs, und die sind jetzt, auch wenn man einen Preisvergleich macht, jetzt auch nicht so exorbitant teuer, als es früher der Fall war. Also für den Enterprise-Bereich empfehle ich da wirklich halt, Enterprise-SSDs zu nehmen. Auch wenn man privaten Server betreibt, auch zu Hause vielleicht, macht es durchaus Sinn, alleine um beim Stromausfall die Gewährleistung zu haben, okay, die Daten werden noch weggeschrieben, auch wenn ich einen Stromausfall habe, und ich habe jetzt kein Risiko, dass mir irgendwie der Cache um die Ohren fliegt und dann irgendwie Fehler im Dateisystem auftreten. Genau. Ja. Diese SSD ist jetzt ein AMD-System mit einem Socket an der Stelle. Mit einem Socket an der Stelle. Ich habe hier aber Multithreading, also Hyperthreading, 2 Threads per Core, 16 Cores, und somit habe ich an der Stelle 32 Dispatch Queues. Das geht nach logischen Kernen, also in dem Fall ist dann durch Hyperthreading das verdoppelt. Und einer Hardware Queue ist immer genau eine Software Queue zugeordnet. Vorher bei der Festplatte war es eben anders, da hatte ich eben, wie es hier gezeigt ist, trotzdem 6 Software-Queues von der CPU-Seite her, aber diese 6 waren einer Hardware-Queue zugeordnet. Und da kann man eben über das SysFS auch darauf zugreifen, und da kommt man wieder zurück zu dem Thema Virtual-File-System. Ich kann das SysFS genau gleich auslesen, wie ich Daten und Dateien von einem normalen Dateisystem auslesen kann, und ja, somit ist es sehr bequem für mich als Anwender an der Stelle. Im Diagramm sieht es so aus, ich gehe in den Blocklayer rein, kann eben da die IO-Schedule nutzen, oder eben, wenn ich das N64-Device habe, über den BIO-Treiber runtergehen, und ansonsten geht es dann eben weiter runter zum Finale. Wir kommen auch langsam zum Finale des Vortrags, zu den Gerätetreibern, und da sieht man auch, dass es schon eine ganze Menge an der Stelle gibt. Für NVMe ist es relativ einfach geworden sozusagen, also da gehe ich unabhängig vom Hersteller über den gleichen Weg her. Nicht, dass bei den RAID-Controllern früher war, dass ich pro RAID-Controller-Hersteller ein unterschiedliches Treibermodell hatte, unterschiedliche Treiber benötigte, ist hier nicht der Fall. Und auf der anderen Seite sieht man auch, ich könnte hier auch abzweigen. Wir haben ja zuerst das NVMe-Target gehabt. Wenn ich jetzt auf ein Client-System bin, kann ich hier praktisch dann sagen, okay, NVMe-TCP gehe ich raus übers Netzwerk und gehe beim anderen Rechner als NVMe-Target dann oben wieder sozusagen rein. Oder ich kann es für Testzwecke, wenn ich lustig bin, auch eine Loop bauen und wieder hochgehen. Genau. Wenn ich eine SATA-SSD oder ein SAS-SSD oder Festplatte habe, geht es eben hier rüber über den SCSI-Mid-Layer auf die SCSI-Low-Level-Treiber. Da habe ich auch andere Dinge drinnen. Generell ist ein AHCI-Treiber über die LibArta, also da kann ich auf CD-Laufwerke, auf RAID-Controller etc. zugreifen. Und das ist auch der Grund, wenn ich jetzt auch einen neuen RAID-Controller nehme, der NVMe unterstützt, dann gehe ich in der Regel dennoch über diesen Treiberweg hier dann in weiterer Folge wieder runter. Um eben schlussendlich ganz unten bei den Physical Devices zu landen, die dann tatsächlich auch meine Daten dann auch permanent an der Stelle dann auch speichern. Dann schauen wir uns nochmal das große Bild an. Ich habe es jetzt leider nicht im Breitformat, also ich habe jetzt die linke Hälfte, die obere Hälfte links und die untere Hälfte rechts dargestellt. Das zeigt nur mehr umfangreich, wie man durch diese Schichten durchgehen kann, aber wenn man sich es einfach angucken will, kann man wirklich die Slides 7 oder 8 zu Beginn nehmen. Ich habe oben meine Anwendungen, gehe ins virtuelle Dateisystem rein, kann dann, wenn ich möchte, bei Remapper noch Software-Rede oder ähnliche Dinge machen, Verschlüsselung machen auf Blockebene, gehe dann in den Block-Layer rein und bin dann eigentlich schon bei den Treibern und komme dann an der Stelle noch runter zu den tatsächlichen Geräten. Und dort werden meine Daten dann auch permanent gespeichert. Und wenn es darum geht, wie das Gerät eben angesprochen wird, da sitzt man tatsächlich wirklich hier in diesem Treiberbereich herunten drinnen. Da habe ich auch vor ein paar Jahren mal entdeckt auf einem so lüfterlosen System, dass der Stromverbrauch relativ hoch war, weil SATA Link Power Management nicht aktiv war. Und da stellte sich raus, dass einfach der SATA Controller Treiber oder der SATA Controller nicht als Embedded Controller markiert war. Es war eine Zeile C-Code zu ändern im Kernel, kompilieren und dann hat es funktioniert. Das heißt, manchmal kann ein Kernel-Patch auch sehr, sehr einfach sein. Und hat im Endeffekt aber um die 1,5 Watt Reduktion bei der Stromaufnahme verursacht, weil sowohl die CPU sozusagen in einen weiteren Stromsparmodus gehen kann, der SATA-Controller selber sitzt da in der Regel auf dem Chiplet, also auf dem I/O-Chiplet der CPU, auf dem PCH und das ganze CPU-Chiplet kann nicht in den tiefsten Stromsparmodus gehen, wenn im PCH der SATA-Controller noch aktiv ist. Das gleiche in der SSD. Und schon sind 1,5 Watt beisammen. Das macht bei 6 Watt oder 7,5 Watt natürlich prozentuell relativ viel dann aus. Also auch was so Akkulaufzeiten und Ähnliches betrifft. Genau. Ja, das Ganze habe jetzt nicht ich gemacht, sondern an der Stelle bedanke ich mich immer beim Christoph Hellig, beim Richard Weinberg und beim Hannes Reinecke. Mit denen durfte ich diskutieren und halt Fragen stellen und das hat es mir erst ermöglicht, das Diagramm zu zeichnen. Sonst hätte das an der Stelle nicht geschafft. Wer sich es runterladen möchte, gerne einen QR-Code scannen. Und ja, ansonsten sind es fast 50 Minuten rum. Falls Fragen sind, haben wir ein paar Minuten, glaube ich, noch Zeit. Mikro kommt.
Hallo, ja, danke für den super Vortrag. Kannst du kurz erläutern, wie iNotify implementiert ist in dem Diagramm?
Ehrlich gesagt kann ich leider in der Kürze nicht, nein.
Ah, okay, gut. Dann.
Was ist der Unterschied zwischen einem HDX-Device und einem SDX-Device?
DevSD und DevHD meinst du?
Genau.
Das geht schon ziemlich lange zurück, denke ich mal. Ist ehrlich gesagt auch, glaube ich, ein bisschen fast vor meiner Zeit. Also Festplatten sind selber auch schon seit sehr, sehr langer Zeit DevSDA, SDB. Ich glaube, das hat eher mit älteren Kernel-Versionen zu tun, wo das noch vielleicht so drinnen gewesen ist. Aktuell sind mir da keine Devices mehr bekannt. Ah, guter Hinweis, das waren noch IDE-Platten, ATA. Genau. Also nicht vor meiner Zeit, aber vor meiner Linux-Zeit. Damals hatte ich noch Windows benutzt. Also Linux mit IDE hatte ich nicht verwendet. Da war
Ich habe eine Frage zu diesem Start-Command, den du gezeigt hast. Da gab es ja die vier Daten. Mhm. Einer davon war Birth.
Ja, Birth.
Und dazu würde ich gerne wissen, ob man den auch irgendwie verändern kann. Also weil die anderen kann man ja irgendwie verändern, zum Beispiel den mit Touch-T kann man ja den Modified verändern und ich habe nämlich mal irgendwann zufällig entdeckt, dass es ja so ein Kuriosum gibt, dass wenn ich eine Datei, die irgendwann irgendwo zum Beispiel in einer Nextcloud liegt und mit einem Desktop-Client dann auf dem irgendwo hingesynkt wird und dann ist das Birth-Datum jünger als das Modified-Datum, weil die Datei erst irgendwann später auf meinen Rechner gekommen ist. Und da wollte ich fragen, ob du das erklären kannst, warum das so ist und ob man das ändern kann.
Ja, da kommt schon eine nächste Anmerkung dazu.
Ja, das ist so, dass der Sync-Client setzt das DM-Time auf die gleiche M-Time wie von der anderen Maschine, mit der gesynkt wird.
Genau, also die M-Time, das kommt praktisch über den Sync, das wird durch den Sync initiiert, aber wenn die Datei auf einem anderen System sozusagen komplett neu im Dateisystem, was auch immer das ist, X4 oder so, dann erstellt wird, dann erstellt er diese Burst-Information aus X4 sozusagen lokal dann am System, wenn die Datei reinkommt.
Der Desktop-Client berücksichtigt die Burst-Datei nicht, also die Burst-Zeit, die wird nicht mitgesynkt oder so. Die ist dann auf dem System, wo du es siehst.
Man kann es grundsätzlich, also es gibt keine Tools, die mir jetzt bekannt sind, weil das liegt tatsächlich im Filesystem-Code, aber wir können uns gerne, ich glaube, du bist von Open Cloud, Open Cloud-Stand oder am Thomas Grenz-Stand noch austauschen, dass der nächste Redner dann auch her darf. Okay, danke.